Schönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich, hier schon wieder in Netzkau zu sein. Gerade mal einen Monat her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und ich freue mich, dass wir Gottes Wort betrachten dürfen. Ich habe ein Thema mitgebracht. Ihr seht es schon an der Leinwand. Bei schönstem Sonnenschein scheint das Thema irgendwie nicht ganz passend zu sein. Das Leiden im Leben. Vielleicht war es heute Morgen für euch noch nicht so leidensvoll und ihr seid ganz fröhlich aufgewacht und aufgestanden und freut euch des Lebens. Dann freue ich mich mit. Gottes Wort sagt, freut euch mit den Fröhlichen. Da freue ich mich nämlich auch mit. Und weint mit den Weinenden, das ist jetzt vielleicht eher das Thema von heute Morgen, wie ich es der Predigt gerne überschreiben würde. Das Leiden im Leben habe ich es genannt. Das Leiden im Leben. Und ich habe 8 Punkte vorbereitet. 40 Minuten Predigt, 8 mal 5 Minuten habe ich also Zeit. Ziemlich sportlich habe ich den Eindruck. Mal sehen, wie es ist. Ich habe ja die Gabe der Länge. Oh weh, das gibt ein Leiden für euch. Aber es gibt schlimmere Leiden und davon werde ich auch noch sprechen in dieser Stunde. Weshalb bin ich drauf gekommen? Zunächst einmal, wir können ja darauf Bezug nehmen, auf die Passionszeit. Da kann man das Thema Leiden in Verbindung bringen. Und das wäre mein erster Punkt, sozusagen, das Leiden Jesu Christi, das Leiden unseres Herrn. Und der Noah war so freundlich, die PowerPoint-Präsentation so herzurichten und passend zu machen, dass wir sie mitverfolgen können. Ein paar Punkte. Ich habe verschiedenste Bibelstellen rausgesucht und es gäbe noch einige mehr zu jedem Unterpunkt, aber ich werde nur vereinzelt aufgrund des eingeschränkten Zeitfensters, wie erwähnt, nur Bibelstellen erwähnen. Weshalb komme ich zunächst auf das Leiden Jesu Christi zu sprechen? Zunächst einmal unter diesem Aspekt, dass Jesus wirklich Mensch war. Er war wahrer Gott und war wahrer Mensch und er hat real gelitten, ganz grundsätzlich in seinem Erdendasein. Und wenn wir das mal anschauen im Philipperbrief, beispielsweise im sogenannten Christushymnus, im Philipper 2, da beschreibt Paulus das in ganz komprimierter Form, was das für eine Erniedrigung von Jesus war, der in göttlicher Gestalt war, in himmlischer Herrlichkeit, fernab von jedem Weh und Leid. Und er hat sich aus Liebe zu uns Menschen in diese irdische Niedrigkeit und ins Menschsein an sich begeben. Er war wirklich Mensch und das war eine Leidenssituation, kann man sagen. Ja, das Leiden ermisst sich ja immer an dem, was nicht Leiden ist. Und insofern war das eine gewaltige Erniedrigung, die Jesus durchlebt hat. Aber Paulus spricht dann eben davon, dass er sich erniedrigt hat und gehorsam war, diesen Weg zu gehen, ja bis zum Tod, nicht nur ein natürlicher Tod, wie wir alle ihn einmal sterben werden, sondern dem Tod am Kreuz. Er starb wie ein Schwerverbrecher und er hat richtig gelitten. Er hat als Schöpfer und als Sohn Gottes nicht ein Wunder getan an der Stelle und gesagt, so, ich schalte jetzt einfach mal die Schmerzen aus. Und dann durchlebe ich das alles ganz locker. Nein, er hat real gelitten. Und eine Bibelstelle oder zwei möchte ich herausgreifen. Hebräer 2, 18, da heißt es, denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Und ja, das ist jetzt in Klammer einfach noch dazu, inhaltlich gehört es dazu, er hat genauso auch gelitten wie wir. Er hat real gelitten als Mensch. Und dann in Hebräer 5, die Verse 7 und 8, also Hebräerbrief, richtet seinen Scheinwerfer auf Jesus. Wer ist dieser Jesus? Ja, wohl, er ist wirklich der Sohn Gottes, er ist der Retter, er ist der Messias. Aber in dem, was er gelitten hat, war er das Lamm Gottes, der Stellvertreter, der stellvertretend die Schuld aller Welt, aller Zeiten, aller Menschen auf sich genommen hat und an ihm wurde sie gerichtet, er hat die Schuld gesühnt. Und ich denke mal, Hebräer 5, 7 und 8 kann man insbesondere mit dieser Situation und Szene in Gethsemane, im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Kreuzigung zu tun und verbinden. Er hat, heißt es da, und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen den dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Also Jesus hat eine ganz neue Dimension kennengelernt in diesem irdischen, menschlichen Dasein, in seinem Leiden bis hin zum Tod. Und für uns, die wir heute über das Leiden von uns sprechen, ist es tröstlich. Er war wirklich Mensch, er kann uns darin verstehen. Wenn auch wir leiden, müssen wir nicht denken, ja, der sitzt da irgendwo auf seinem erhabenen Thron, weit ab und fern ab von allem Leid. Der weiß ja gar nicht, wie das ist, Mensch zu sein und wie es in diesem Leben sein kann. Doch, er weiß es. Und er hat sich unser Menschsein wirklich voll und ganz aufgeladen und angezogen. Ja, die komplette Schuld, alles Leid mit inbegriffen, könnte man sagen, hat er angezogen. Und er hat unsere Schuld gesühnt. Das also als Einstieg, als ersten Punkt. Und der nächste Punkt ist etwas, da bin ich im Kolosserbrief vor einiger Zeit mal drauf gestoßen, da schreibt der Apostel Paulus, nämlich, er schreibt den Christen in Kolossä: Ich freue mich in meinen Leiden, die ich für euch erleide, und erstatte an meinem Fleisch, in meinem Leibe, was an den Leiden Christi noch fehlt für die Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr an der Stelle auch schon mal hängen geblieben seid und euch gefragt habt, was fehlt denn an den Leiden Christi? Als Jesus doch am Kreuz gestorben ist, hat er ausgerufen, es ist vollbracht, alles erledigt, alles getan, was notwendig war, um Menschen die Möglichkeit zu geben, aus der Gottesferne in die Gottesgemeinschaft hineinzukommen. Aufgrund Vergebung von Schuld, alle, die an ihn glauben, erfahren Vergebung der Schuld, die sich ihm anvertrauen, ihre Schuld ihm bekennen und diese Vergebung, die er bereithält, in Anspruch nehmen, dürfen Gottes Kinder sein. Und jetzt die Frage, was meint der Paulus eigentlich, wenn er schreibt, und ich erstatte an meinem Körper, an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt? Und wir können ja zusätzlich die Frage stellen, hat Paulus jetzt die Sache vollkommen gemacht mit seinem Leiden und jetzt ist es endlich erledigt? Oder gibt es da auch für unser Leben noch etwas, was offen ist? Ja? Fehlt auch von uns her noch ein Leiden, das an den Leiden Christi noch fehlt? Und ich sage ja. Und wir können das an verschiedenen Bibelstellen erkennen. Allerdings, ganz klar, dieses Es ist vollbracht von Jesus ist wirklich vollbracht. Es geht nicht mehr darum, mit unserem Leiden an der Erlösung etwas noch vollkommener zu machen, damit sozusagen alle Schuld bezahlt wäre. Nein, die ist bezahlt. Da ist wirklich alles erledigt. Aber was meint die Bibel damit? Und was meint Paulus damit? Ich erstatte an meinem Leib, an meinem Fleisch, das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Nun, ich bin überzeugt, wir stehen in einer geistlichen Auseinandersetzung. Und wenn wir mit diesem Auftrag von Jesus ausgesandt den Menschen das Evangelium, die Botschaft von Jesus bringen sollen, dann wird uns etwas Ähnliches widerfahren, wie es Jesus auch widerfahren ist. Da trifft nämlich Licht auf Finsternis. Und wir können uns das manchmal rational gar nicht erklären, wenn wir mit der besten Botschaft und mit der besten Absicht, wirklich mit reinem Motiv und von der Liebe motiviert, von der Liebe Christi motiviert, Menschen die Botschaft von Jesus bringen wollen und die diese Botschaft dann ablehnen, nicht nur ablehnen und sagen, das ist mir egal, hat mit mir nichts zu tun, sondern die feindselig reagieren. Da kann man sich ja fragen, warum machen die das? Ich will doch denen nichts Böses und ich kenne diese Spannung aus meinem eigenen Leben, wenn ich das versucht habe, mit Menschen über Jesus ins Gespräch zu kommen und ich erfuhr Ablehnung bis hin zur Feindseligkeit und Mobbing, habe ich mich gefragt, ich will doch nur Gutes. Habe ich was falsch gemacht? Müsste ich es anders machen? Habe ich die falschen Worte gebraucht? Oder was ist da los? Aber nein, Gottes Wort erklärt uns, in Summe können wir das erkennen beim Bibellesen. Jawohl, hier stößt Licht und Finsternis aufeinander und der Feind der Menschen, der Satan, der Teufel, will nicht, dass Menschen diese Botschaft hören, schon gar nicht, dass sie sie begreifen und schon erst recht nicht sie annehmen. Und deshalb gebraucht er Menschen und manipuliert sie, könnte man sagen, und er will sozusagen sein Wesen und seine Bosheit und seine Absichten über Menschen, die in seinem Herrschaftsbereich sind, manifestieren. Und so kommt es zu diesem Leiden. Dieses Leiden ist im Grunde genommen unausweichlich. Jesus sagt an einer Stelle, ja auch in Lukas 6, Vers 26, weh euch, wenn euch jedermann wohlredet. Denn das Gleiche haben ihre Väter den falschen Propheten getan. Also wenn du als Christ durchs Leben gehst und sagst, hoffentlich merkt es niemand, dass ich Christ bin und ich will ja nirgends anecken und du willst es allen recht machen und hängst dein Fähnchen immer nur in den Wind, dass du ja nicht aneckst und alle finden dich nur toll, da würde Jesus ein Fragezeichen machen, da kann etwas nicht stimmen. Ja, was an den Leiden Christi noch fehlt, ich zitiere noch, aus Johannes 15, 18 bis 21, Jesus sagte seinen Jüngern, haben sie mich verfolgt, sie werden auch euch verfolgen. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wärt ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern in euch, ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Also es muss nicht nur negativ sein, es kommen ja auch Menschen zum Glauben, will das sagen. Aber das alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Also ist ein bisschen der geistige Hintergrund hier beleuchtet. Das Leiden um Christi willen, beziehungsweise was an den Leiden Christi noch fehlt. Wir können uns die Frage stellen, ja, wie ist es in deinem Leben? Und wenn du dieses Leiden erlebst, kannst du dir sagen, ja, das ist notwendig. Und so wird Gottes Reich gebaut, das gehört mit dazu. Wir sollen allerdings nicht vor den Menschen stehen bleiben, sondern diese geistige Wirklichkeit im Hintergrund sehen und deshalb machen diese Worte von Jesus Sinn, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, redet freundlich mit denen, die euch beleidigen will das sagen. Also, wir unterscheiden Sünde oder das Böse und den Sünder, der vom Bösen geprägt ist und wir wollen ihn gewinnen. Und was Jesus am Kreuz auch gesagt hat, war, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen es nicht. Ich denke oft an meine Oma, auch bei diesem Wortlaut, die das manchmal sagen konnte, wenn solche Dinge geschehen sind, dann hat sie gesagt, ach, das sind arme Menschen, für die müssen wir beten. Ja, die sind ja ein Werkzeug in der Hand vom Feind und sie wissen gar nicht, was sie tun. Wir müssen für sie beten. Gut, das war der zweite Punkt. Ein dritter Punkt. Ich nenne es das Leiden im und am Fleisch. Das Leiden im und am Fleisch. Also mit Fleisch bezeichnet die Bibel zunächst einmal den Menschen an sich. Da ist der Körper mit eingeschlossen, aber es ist der Mensch an sich, der leiden kann. Und woran leiden wir im und am Fleisch? Ich möchte da auf einen Sachverhalt zu sprechen kommen, den Jesus anspricht und sozusagen sein Leiden, das er durchlitten hat, direkt auch ins Verhältnis setzt oder eine gedankliche Verbindung herstellt zu dem, was notwendig ist in unserem Leben, das Leiden am Fleisch. In Matthäus Kapitel 16, die Verse 21 bis 25, möchte ich gern mit euch dazu lesen. Matthäus Evangelium Kapitel 16, die Verse 21 bis 25. Da fängt Jesus an, von seinen Leiden zu reden. Er hat es immer wieder schon getan gehabt und seinen Jüngern erwähnt, dass er leiden würde. Aber das ging wie bei den Schülern in der Schule manchmal da rein und da raus. Es blieb nichts hängen, sie verstanden nichts. So heißt es dann auch an verschiedenen Stellen. Aber hier hat der Petrus wohl etwas begriffen. Ich lese mal diesen Text. Seit der Zeit fing Jesus an, Matthäus 16, 21, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach: Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Jesus aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Geh weg von mir, du Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's finden. Ja, Petrus wollte also Jesus bewahren. Er hatte die Vorstellung, wir erkennen, Jesus ist jemand ganz Besonderes. Er ist der verheißene Messias, der endlich jetzt da ist. Und er wird Israel befreien von seinen Feinden und wird uns ein ganz neues Dasein, uns ein neues Leben Israel schenken, eine Zeit wie zur Zeit Davids. Ja, er wird mit seiner Macht die Feinde rauswerfen. Wir müssen nur noch ein bisschen warten drauf, bis der richtige Augenblick für ihn gekommen zu sein scheint. Und dieser Augenblick kam aber in dieser Form nie. Und jetzt spricht Jesus von seinem Leiden. Und das passt so ganz und gar nicht in das Denkkonzept von Petrus und auch von vielen anderen nicht, die Jesus nachgefolgt waren, beobachtet hatten, wie er Wunder getan hatte, wie er Kranke geheilt hatte, wie er den Sturm auf dem See Genezareth gestillt hatte und wie er Tote zum Leben auferweckt hatte. Das ist er, das ist der Brotkönig, hat Brot vermehrt, das Brotwunder. Also, und jetzt redet Jesus vom Leiden? Hä? Das passt doch gar nicht. Und er will also Jesus korrigieren und wieder gucken, dass der klar von bei Verstand wird wieder. Und Jesus entgegnet ihm: Weiche von mir, du Satan, du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und jetzt fährt Jesus weiter und erklärt sozusagen, was er jetzt als Prinzip angesprochen hat, wie das im Leben von uns auch an seine Anbindung finden will. Auch wir, die wir Christen geworden sind, Jesus als Retter angenommen haben, wir können uns entweder von unserem rein menschlichen bestimmen lassen, und auch das bezeichnet die Bibel als Fleisch. Wir können uns erinnern, wie der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief davon spricht, dass man fleischlich gesinnt sein kann, dass man fleischlich handeln kann und dass fleischliche Gesinnung Feindschaft wider Gott ist. Was meint es eigentlich? Und wenn er dann sagt, wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich, der verleugne sich selbst. Solche Aussagen kann man natürlich auch falsch verstehen, und falsch verstanden wäre es, wenn wir den Eindruck hätten, Christ sein würde bedeuten, mit Minderwertigkeitsgefühlen durchs Leben gehen zu müssen. Also sich selbst zu verleugnen heißt schlecht von sich reden und ich kann nichts, ich bin nichts und es wird sowieso nichts und ich bin ganz demütig und der andere kann es immer besser, und wenn du schön Klavier gespielt hast und jemand lobt dich, sagt, oh, das war gar nichts. Nein, nein, das hat nichts mit Selbstverleugnung zu tun, sondern mit der klaren Erkenntnis, dass wir diesem Ego-Prinzip entsprechend immer noch die Möglichkeit haben zu leben. Also um es mal so auszudrücken, dass wir in den einzelnen Situationen unseres Lebens als Christen im Alltag die Möglichkeit haben zu sagen, Jesus, Du gehst jetzt mal in die Abstellkammer, ja, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ich weiß nämlich, das, was ich jetzt vorhabe, was ich jetzt tue, was ich denke, was ich empfinde, das entspricht nicht deinem Willen, aber ich will jetzt mein Ding durchsetzen, ja. Also der Emanuel hat mich genervt und weil er mich so nervt, packe ich ihm Kragen und gebe ihm eine oder ich, wie du mir's in der Wortwahl, ne, so ich dir, dann haue ich eben den Worten zurück, wenn der so pampig daherkommt, dann mache ich ihm mit gleicher Münze zurück. Ganz dem menschlichen Naturell entsprechend. Ihr versteht das sicher. Das ist ja Alltagssituation. Und in diesen Alltagssituationen stehen wir immer wieder wie vor einer Wegscheide. Wir können uns entscheiden, lasse ich mich von dem, wie ich für mich genommen, in Klammer Fleisch, ob ich mich davon bestimmen lasse oder ob Jesus Vorfahrt hat, ob er regieren darf in meinem Leben. Das Kreuz, von dem Jesus spricht, der nehme sein Kreuz auf sich, ist ein Symbol des Gerichtes. Das Kreuz schlägt gnadenlos, unbarmherzig und ganz scharf zu. Und es ist gerichtet auf all das, was nicht Jesus entspricht. Und was, man könnte sagen, alles, was dem typisch Menschlichen entspricht. Immer wenn du für dich nur siehst und nicht in Beziehung zu Jesus, in Gemeinschaft mit ihm, wenn du deine Identität nicht definierst als ich bin mit Jesus verbunden, er ist der Herr meines Lebens, er ist mein Leben, sondern wenn du sagst, Jesus, geh mal in die Abstellkammer, ich mache jetzt mein Ding gerade, darauf ist das Kreuz gerichtet. Das Kreuz zielt auf all das, was dir und anderen schadet. Man könnte es so zusammenfassen, all das, was der Liebe nicht entspricht, sondern dem typischen menschlichen Egoismus. Und das bedeutet auch ein gewisses Leiden. Wenn ich nämlich vor dem Manuel jetzt stehe und sage, dann würde ich jetzt gerne eine geben, ja, das ist ja das eine gewisse Lust, die da in mir da ist. Ich habe Lust, das zu machen. Und ich erliege dann dem Irrtum, wenn ich es tue, dass ich meine, wenn ich das jetzt vollziehe, dann geht es mir gut, dann ist diese Lust befriedigt und dann habe ich sie mir nicht mal gezeigt und dann gehe ich mit heroischen Gefühlen durchs Leben. Und was ist die tatsächliche Folge davon? Du bist traurig, bist niedergeschlagen, du hast Schuld auf dich geladen, du hast einen Menschen verletzt, du hast Schaden in deinem eigenen und im Leben anderer angerichtet. Also deshalb macht es Sinn, das Kreuz von Jesus, weil es auf etwas zielt, was dir und anderen schadet. Und das meint es, dass es notwendig ist, das Leiden im und am Fleisch. Und das kann man direkt auch mit dem Leiden von Jesus verbinden, beziehungsweise man kann es auch so ausdrücken, Jesus starb für die Sünde unseres Lebens am Kreuz, also das, was wir verbockt haben, was wir falsch gemacht haben, was Schuld und Schaden bedeutet, aber er starb auch für den Sünder. Das meint auf das Fleisch gerichtet und dass eben dieses sündige Prinzip, das, was das Schlechte alles hervorbringt, dass das Kreuz darauf zielt und ein deutliches Nein darüber ausspricht. Und wenn ich da nicht meinem Ego folge, das meine ich mit diesem Leiden im und am Fleisch. Geistig gesinnt sein ist eben dem entgegengesetzt, der fleischlichen Gesinnung, und das sagt Paulus am Ende, ist das Leben und Frieden. Geistig gesinnt sein, wenn Jesus, wenn der Heilige Geist in deinem Leben Vorfahrt hat, die Liebe regieren darf, seine Liebe regieren und dich bestimmen darf, ist das am Ende Leben und Frieden. Galater 5, 24, noch ganz kurz, ich habe schon ein bisschen lang gemacht bei diesem Punkt, da heißt es, schreibt Paulus, die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Und was da eine Zeitform steht an der Stelle, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, ist etwas, was in der Vergangenheit stattgefunden hat. Wenn ich mein Leben Jesus anvertraut habe, bedeutet es auch, ab jetzt sollst du der Herr meines Lebens sein, Jesus. Nicht mehr ich, sagt Paulus in Galater 2,20, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt in meinem Alltag lebe, das lebe ich im Vertrauen auf Jesus. Also nur er kann das Gute in meinem Leben bewirken, deshalb bin ich auf ihn ausgerichtet, häng mich ganz an ihn. Jesus, du bist mein Leben und du sollst auch regieren in meinem Leben. Also die haben ihr Fleisch gekreuzigt, etwas, was in der Vergangenheit als Entschluss stattgefunden hat, aber sich bis in die Gegenwart auswirkt und immer wieder aktiv ins Bewusstsein gerufen werden soll. In den einzelnen Situationen, die ich jetzt so ein bisschen weit hergeholt, ich würde Emanuel sowas nie antun, er ist ein lieber Kerl, einfach beispielhaft so erwähnt habe. Das war nun ein weiterer Punkt und jetzt gehen wir weiter zu einem Punkt, der mir ganz wichtig erschien in meinem persönlichen Leben als Christ. Denn ich habe, ich möchte es nennen, die Kraft, die das Leiden zu ertragen vermag. Die Kraft, die das Leiden zu ertragen vermag. In meinem jungen Christsein habe ich immer wieder gehört, Christsein bedeutet auch Bereitschaft zum Leiden. Und irgendwie hatte ich das falsch eingeordnet in meinem Denken und es blieb hängen, Christsein bedeutet Leiden. Ja, wer will schon leiden? Und wenn ich unsere jungen Leute hier angucke, dann denke ich, ja, ich wollte das nicht. Ich wollte was vom Leben haben. Also gut, dann hatte ich mich bekehrt, mein Leben Jesus anvertraut, aber die Lebenssehnsucht und ich will Freunde und Leben haben und irgendwie nicht unter dem Eindruck stehen, das Leben zieht an mir vorüber, die anderen können sich freuen und für mich ist eben nur Leiden reserviert und wenn du in den Himmel kommen willst, dann musst du halt dazu Ja sagen. Das war für mich irgendwie zu kurz. Da stimmt etwas nicht. Und zumal die Botschaft, die wir weiter sagen, ja Evangelium lautet, ja Evangelium, frohe, erfreuliche Botschaft. Jemand hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Frohe Botschaft, traurige Zuhörer, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Also was ist da los? Nun, ich habe ja jetzt schon ausreichend beleuchtet, das Leiden gehört zum Christsein dazu, aber was für mich damals zu kurz kam und ich nicht im Blick hatte, war die Kraft, die das Leiden zu ertragen vermag. Wie kann man diese Kraft ganz einfach beschreiben? Ich dachte an den Wort Leidenschaft. Da steckt ja auch Leiden mit drin. Aber wenn wir an Leidenschaft denken, ich denke jetzt mal an einen leidenschaftlichen, was auch immer, Sportler, Pianisten oder Modellflugzeugbauer, was der alles investiert in seiner jeweiligen Sparte, wo er jetzt gerade begeistert ist von einer Sache, das ist ja ungehörig. Für den Unbedarften, also stellen wir uns mal vor, da ist einer, der baut gerne Modellflugzeuge, er hat eine richtige Passion dafür, er ist begeistert, ihn fasziniert diese ganze Technik und er feilt daran und interessiert sich und versucht seine Modelle, seine Segelflugmodelle so zu konzipieren, dass sie also besonders weit fliegen und besonders schön aussehen und Aerodynamik und alles, was damit dazugehört. Das erfüllt ihn, wenn du mit ihm ins Gespräch kommst, dauert gar nicht lange, kommt er auf dieses Thema, unausweichlich, ja. Und er steht also bis morgens um 2:30 steht er in seiner Hobbywerkstatt und bastelt da und der Nachbar sieht das Licht brennt mal wieder bis um 2:30 morgens und trifft ihn am nächsten Tag und sagt, hey, Karl Eugen, das gibt's ja gar nicht, da war ja die Nacht, hast du wieder zum Tag gemacht, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe da nur ein Modell gebaut und so weiter und so weiter. Also, oh, ich habe echt Sorge um dich, ob das noch gut geht. Lange, also du bringst dich auch um den Schlaf, denkst du auch an deine Gesundheit und was da alles so als Gefährdung gesehen werden könnte. Nicht wahr? Ich sehe ein paar verständnisvolle Augenpaare, die mir da entgegenleuchten. Und ich kann mir vorstellen, der eine hat es vielleicht mit Computerspielen längst nicht so gut wie Modellflugzeuge bauen. Würde ich dir abraten, versuch mal lieber mit den Händen was zu machen. Also da kriegst du ja einen Schaden im Gehirn, wenn du immer nur da am Bildschirm sitzt. Also ich kann nicht wirklich mitreden, ich mach's halt nicht. Aber es gibt Dinge, die uns wirklich begeistern. Und da kann man sagen, da ist eine richtige Leidenschaft dahinter. Ja, Leiden schafft auch Leiden. Aber das Besondere ist, wenn du leidenschaftlich unterwegs bist, denkst du gar nicht an Leiden. Du denkst gar nicht an die Leiden, sondern du bist von der Sache so begeistert und ergriffen. Und darum geht's im Christsein schlechthin, dass wir von Jesus ergriffen sind. Wie könnte es anders sein, dass Christen zu allen Zeiten bis zum heutigen Tag in aller Herren Länder dieser Welt sogar bereit sind, ihr Leben hinzugeben und zu sterben, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Wenn sie so große Ablehnung erleben, denken wir Nordkorea, schreckliche Christenverfolgung dort, wie viele sind bereit, ihr Leben hinzugeben, um ihres Bekenntnisses und Glaubens willen für Jesus, weil sie sagen, dieser Jesus, der mich so sehr liebt, diese Liebe, die Gemeinschaft mit ihm, ist mir so wertvoll, bedeutet mir mehr als alles andere und deshalb bin ich bereit, diese Leiden auf mich zu nehmen. Ich habe das Eigentliche gefunden, ich habe das Leben gefunden, ich habe die Freude und die Liebe gefunden, die ein Menschenherz nur haben kann. Die habe ich in Jesus gefunden. Und danach gilt es, sich auszustrecken. Das will ich eigentlich, das ist jetzt der vierte Punkt, aber es ist eigentlich der erste Punkt. Der sollte ganz vorne dran stehen in unserem Leben. Was hast du für eine Vorstellung von Jesus? Wer ist er für dich? Und wir dürfen tatsächlich auch als Christen mit der Bitte und dem Gebet unterwegs sein. Herr Jesus Christus, bitte offenbare dich mir. Zeig mir, wer du wirklich bist. Das ist mich, du kannst es in deinen eigenen Worten sagen, umhaut. Das ist, dass ich von dir ergriffen und fasziniert bin. Das ist ja etwas, was wir nicht mit den äußeren Augen und Ohren und Sinnen so wahrnehmen können. Es ist etwas, was schlussendlich der Heilige Geist uns nur zu einer Tiefe und Fülle aufschließen kann. Aber lasst uns dafür beten, Herr Jesus, werd du mir in deiner Liebe und Herrlichkeit groß und größer. Und Jesus selbst, von ihm heißt es in Hebräerbrief, Kapitel 1, Verse 8 und 9, das möchte ich kurz zitieren, da zitiert der Hebräerbriefschreiber aus Psalm 45, aber von dem Sohn, gemeint ist also Jesus in Psalm 45, Vers 7 und 8, da sagt Gott, von dem Sohn sagt Gott, Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Das ist von Jesus, dem Messias, dem einzig wahren Gerechten, die Rede. Und da heißt es jetzt, darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl wie keinen deinesgleichen. Die Freude des Heiligen Geistes, die Freude Gottes war in Jesus unvergleichlich groß vorhanden. So könnte man das jetzt auch zusammenfassen. Und diese Freude des Heiligen Geistes, die gibt es. Paulus schreibt im Galaterbrief von der Frucht des Geistes, also wo Gott am Wirken ist in einem Menschen und Raum hat durch den Heiligen Geist in einem Menschen. Was kommt da zum Vorschein? Was wirkt der Herr in diesem Menschen? Liebe. Gottes Liebe, Freude, Gottes Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. All das wirkt der Herr. Man könnte sagen, das sind alles Dinge, die der Mensch im Tiefsten ersehnt und die Sehnsucht seines Lebens stillt. Jesus, der Freudenkönig, Jesus, der König der Liebe und Freude Gottes. Und deshalb, lasst uns danach ausstrecken. Wenn wir Angst haben vor dem Leiden, wollen wir uns nach Jesus ausstrecken und ihn darum bitten, dass er uns größer wird. Er macht keinen Druck und sagt, du musst etwas aus dir herausquetschen, was da gar nicht drin ist. Sondern er sagt, öffne dich mir. Lass mich mit meiner Fülle in dein Leben eintreten. Und mich Raum einnehmen in deinem Leben. Lass mich dir meine Freude und Liebe sehen. Das Zeugnis von verfolgten Christen kann da auch eine große Hilfe sein. Ich bin auf YouTube auf das Zeugnis von Richard Wurmbrand gestoßen, der hinter dem Eisernen Vorhang vor einigen Jahren in Rumänien unsäglich gelitten hat. Und er berichtet, ihr könnt es suchen unter dem Titel Gott ermutigt die Niedergeschlagenen. So beeindruckend und zugleich beschämend für mein kleines Jammern im Alltag, im gewöhnlichen Alltag. Gott schenkt Freude mitten im Leiden. Der nächste Punkt, das Leiden der anderen will ich es nennen. Nun könnte man ja ganz platt sagen, der Herr hat Freude für dich, du triffst jemanden, der in großes Leid geraten ist, sagen, du musst dich jetzt nur ausstrecken nach der Freude und, von Jesus und er vermag das, deine Not zu stillen. Ja, er tut es auch, aber es kann einem Menschen regelrecht verschlossen sein, wenn er keine Barmherzigkeit und Liebe erlebt. Deshalb, das Leiden der anderen kann uns nicht kalt lassen. Wenn die Liebe Gottes in unserem eigenen Leben Raum hat, wird uns das Leiden auch der anderen nicht kalt lassen. Ich muss an einen Satz denken von Ulrich Parzani, der sagte, eine gute Gemeinde erkennst du daran, wie sie mit alten, kranken und ledigen Personen, alleinstehenden Personen umgeht. Daran kannst du es erkennen. Und wenn da die Liebe Gottes nicht irgendwo sichtbar ist, im Miteinander, im Untereinander, dann ist das, was äußerlich passiert an Gemeindeleben, Schaumschlägerei. Da fehlt der Stempel des Echten. Der Apostel Petrus schreibt in 1. Petrus 3, Vers 8, seid untereinander barmherzig, seid mitleidig. Der Paulus schreibt im Philipperbrief den Christen dort, ist das noch bei euch so? Ist der Trost der Liebe vorhanden? Wie wird Trost erlebt in schwierigen Situationen? Viele wenden sich ja von betroffenen, leidenden Menschen ab, weil sie so sprachlos sind. Es ist eine große Not geraten. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Du brauchst nichts dazu sagen. Apostel Paulus gibt uns den guten Rat in Römer 15, 12, Vers 15. Ich habe es schon erwähnt vorher. Freut euch mit den Fröhlichen, aber weint mit den Weinenden. Weinen mit den Weinenden und sich freuen mit den sich Freuenden kann nur die Liebe. Wenn wir merken, das kann ich nicht, dann fehlt es an der Liebe. Darfst du sagen, Herr, werd du mir größer in deiner Liebe, dass mein Herz weich wird, empfindsam, dass ich mitleiden kann. Und wenn du mit jemandem weinst, der in Leid ist, dann ist dein Weinen vielleicht mehr Trost und viel gewichtiger als viele Versuche, das rechte Wort zu finden und irgendwie platte Antworten zu liefern. Vielleicht sogar biblische Wahrheiten, die aber verletzend sind in dieser verletzten Situation, noch tiefer verletzen. Weine mit den Weinenden. Und es ist so, 1. Korinther 12, Vers 6 vergleicht Paulus die Gemeinde mit einem Körper und er sagt, wenn ein Glied leidet, an diesem Körper, wenn da in meiner Ferse ein Dorn drin steckt oder sonst irgendwo ein Spreisel oder wenn der Zahn wehtut, dann leidet der ganze Kerl. Und Paulus sagt, so wäre es eigentlich auch normal, gesund in einer Gemeinde, wenn ein Glied leidet, dass die anderen mitleiden. Das ist eine Frage der Liebe. Das kann man nicht einfach so machen. Ich denke gerade an Fritz Geiser, der erzählt hat in Papua-Neuguinea, wo er ja Missionar war viele Jahre, da ist in der Kultur des Landes ganz stark verpflichtend, dass man also sein Leid, sein Mitleid zum Ausdruck bringt. Wenn da jemand einen Angehörigen verloren hat oder so, dann schreien und weinen die Neuguinesen da, die Einheimischen, ganz laut. Also unsere Kultur, ich könnte das jetzt so nicht, oder wir könnten auch vielleicht auch nicht gleich was anfangen, so ein bisschen beherrschen kann man sich ja. Nein, das ist da sozusagen gefordert von der Kultur. Und Fritz Geiser sagte, manchmal hat man erkannt, dass Leute das so verzwungenermaßen gemacht haben. Ja? Wenn die Liebe fehlt, dann haben die versucht zu weinen und zu schreien und ihre Klage da zum Ausdruck bringen, dass es ihnen angesehen ist, nur aufgesetzt. Ja? Und so kann es nicht trösten. Also, das Leiden der anderen will ich mit diesem ganzen Thema nicht unter den Tisch kehren, sondern dem wollen wir uns in der Liebe zuwenden und Trost kann nur die Liebe wirklich vermitteln. Damit verbunden zum nächsten Thema, das unverständliche Leiden, zum nächsten Unterpunkt. Das unverständliche Leiden. Es gibt Schicksalsschläge, die ein Rätsel bleiben und es gibt so viele Dinge, die wir nicht einfach einordnen können und sagen, ja, das ist jetzt deshalb passiert und deshalb passiert oder der hat was Falsches getan und deshalb ist ihm das jetzt passiert. Ja, manches kann man erläutern, ich komme im nächsten Punkt dann noch darauf zu sprechen und kann es nachvollziehen, aber es gibt einfach auch das unverständliche Leiden. Jesus kommt darauf, an einer Stelle mal zu sprechen. Da kommt jemand und sagt, dass da Pilatus ein paar Leute umgebracht hat, Juden, und hat deren Blut mit dem Opfer, mit dem Blut der Opfertiere vermischt sozusagen, während die da im Tempel irgendwie waren. Und irgendwie steht im Raum, ja, warum ist das jetzt passiert? Warum hat das Gott so zugelassen? Und Jesus sagt in Vers 4 in Kapitel in Lukas 13, oder meint ihr, er nennt ein anderes Beispiel jetzt, oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel, also auch etwas, was da passiert ist, übrigens, ich war kürzlich in Pisa, Schiebeturm von Pisa, da denkst du auch, ich kann es verstehen, dass ein Turm einfällt, ja, aber er ist bisher noch nicht umgefallen, anderes Thema. Aber damals fiel ein Turm um und erschlug einige Leute. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch, nein! Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Was bedeutet das für uns? Das unverständliche Leiden können wir auch unter diesem Gesichtspunkt einordnen, dass wir sagen und uns bewusst machen, wir leben in einer gefallenen Welt, in einer Welt, in der der Tod erlebt wird. Wir werden alle sterben, so wie wir alle da sitzen, hundertprozentig, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt und uns zu sich nimmt, per Fahrstuhl, dann werden wir alle einmal sterben, diesen leiblichen Tod erleiden. Unser Leben ist zerbrechlicher, als wir es oft denken. Heute denkst du noch, boah, ich bin doch fit, ne, was ich alles noch kann und ich fühle mich noch wirklich gut. Ein Minivirus wirft dich schon aus der Bahn und du weißt nicht, ob dein Herz morgen noch schlägt, auch wenn du dich jetzt noch ganz gesund fühlst. Also, wir sollen uns das bewusst machen. Und in Psalm 90 sagt uns Gottes Wort, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Die Zerbrechlichkeit unseres Lebens will uns ins Bewusstsein gebracht werden und sollen wir uns immer wieder bewusst machen. Es gehört dazu, das Leiden gehört in gewisser Weise zu diesem Leben dazu und es kann dich heute oder morgen oder wann auch immer, es kann auch dich treffen, will das sagen. Klar, wie gehen wir jetzt nun damit um? In der Offenbarung gibt es diese Aussage, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Jawohl, es wird ein Tag kommen für uns, die wir in unverständliches Leiden gekommen sind, wo Gott diesen Schmerz, der uns vielleicht heute noch plagt, wirklich vollständig wegnehmen und heilen wird und wir versöhnt sein werden mit unserer Geschichte. So schwer es auch sein mag. Könnt ihr da noch einiges dazu sagen, aber ich will zum nächsten Punkt gehen, nämlich dem selbstverschuldeten Leiden, wo man jetzt doch auch manches dazu sagen kann. Da gibt es logische Zusammenhänge. Ich will zunächst einmal aus Sprüche 14,34 zitieren, einen ganz natürlichen Sachverhalt. Da heißt es, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Wenn der Mensch sich von Gottes Maßstab und Gebot und Weisung abwendet und sagt, was Gott über das Leben sagt, interessiert mich doch nicht, ich mache mein Ding und lebe nach Lust und Laune und er deshalb sein Leben gegen die Wand fährt, dann ist es ein Leiden, das nachvollziehbar ist und selbstverschuldet ist. Die harmlosen Dinge sind, wenn der Blitzer am Straßenrand uns eine Erleuchtung beschert oder ja, aber dann ist nicht mehr so harmlos, wenn du vom Arzt mit der Diagnose, wenn der Raucher vom Arzt mit der Diagnose Lungenkrebs nach Hause kommt oder der Trinker mit der Diagnose Leberzirrhose nach Hause kommt. Bis dahin ist ja die Welt noch völlig in Ordnung. Andere rauchen auch, andere trinken doch auch. Was soll das Problem sein? Aber plötzlich kommt dann das große Erwachen und du musst sagen, es ist ein selbstverschuldetes Leiden. Hätte ich doch nicht und hätte ich mir doch sagen lassen. So lautet dann plötzlich die Selbstanklage. In Sprüche Kapitel 5 wird insbesondere vielleicht für uns Männer etwas ins Stammbuch geschrieben, wo der weise Salomo sagt, Wenn du dich einfach nur von deiner Lust leiten lässt und dich verführen lässt, dann kann das riesige Folgen für dein Leben haben und später wirst du sagen, ach, hätte ich doch mir sagen lassen, hätte ich mich doch warnen lassen, wäre ich dieser Frau doch nicht nachgelaufen, dann hätte ich dieses Problem und dieses Leid nicht, in das ich geraten war. Man kann den König David in seiner Lebensgeschichte und dem Ehebruch mit Bathseba da auch erinnern und wir sehen, sein Leben war ab diesem Punkt nicht mehr dasselbe wie vorher. Gott hat ihm diese Schuld vergeben, aber es hatte Folgen, selbst verschuldetes Leiden. Und wie gesagt, in Sprüche 5, da kommt Salomo genau auf diese Ausdrucksweise und warnt sozusagen uns Männer, vielleicht auch insbesondere die jungen Männer, dass es sagt, richte dich danach, orientiere dich, lass dir sagen, dass du später nicht einmal sagen musst, warum habe ich nicht gehört, warum habe ich nicht auf die gehört, die es eigentlich gut gemeint haben mit mir. Und es gäbe dazu noch manches andere zu erwähnen, da muss man gar nicht so tiefgründig schürfen, man kann es nachvollziehen, das selbstverschuldete Leiden. Aber an der Stelle möchte ich aus dem Propheten Jesaja auch zitieren, Kapitel 53, genau für unsere Schuld ist Jesus ans Kreuz gegangen und bei ihm dürfen wir abladen, wir dürfen Vergebung erfahren und es gibt Heilung. Auch körperlich und seelisch können Menschen Heilung fahren, wenn sie die Liebe und Vergebung Gottes erleben dürfen. Und dennoch, es werden Folgen bleiben, an denen wir vielleicht auch noch nach einer Hinwendung zu Jesus und empfangener Vergebung leiden können. Aber das Gewaltige ist, dass Jesus unsere Leiden und Schmerzen auf sich genommen hat. In Jesaja 53 wird er vom Propheten Jesaja in prophetischer Schau als der leidende Gottesknecht, der stellvertretend unsere Schuld getragen hat, beschrieben. Jesaja 53, Vers 4, fürwahr, er trug unsere Krankheit, er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir, also die damals, als Jesus gekreuzigt wurde, hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber in Wirklichkeit ist er um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das darf ein Mensch erleben, der mit seiner Schuld zu Jesus kommt, ihm die Schuld bekennt und sie vergeben bekommt, Vergebung erlebt. Und nun komme ich zum letzten Punkt, die Chancen des Leidens. Die Chancen des Leidens. Die Bibel, so habe ich jetzt deutlich gemacht, spricht an vielen Stellen vom Leiden im Leben unterschiedlichster Art. Und was für Erfahrungen können gemacht werden im Leiden? Der Paulus spricht im Römerbrief von dem Leiden der Christen, insbesondere der Verfolgungssituation, in der die Christen damals standen. Und wir leben eigentlich in einer Ausnahmesituation, geschichtlich und auch geografisch. An vielen Stellen dieser Erde wird gelitten um Christi willen bis aufs Blut, das Menschen erleben lassen. Paulus hat die Christen in Rom ermutigt und hat etwas ganz Provokantes hier gesagt in Römer 5, Vers 3. Zunächst einmal in Vers 1 und 2 beschreibt er das, worüber wir uns selbstverständlich freuen sollen und das gehört auch zu der Freude, die uns trägt im Leiden. Er sagt, wir sind richtig vor Gott, weil Gott uns in Jesus alle Schuld vergeben hat und wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Der Himmel steht uns also offen, wenn wir sterben, haben wir in Jesus die Gewissheit, dass wir bei ihm ankommen. Nicht in uns, aber in ihm, im Glauben an ihn. Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit vor Freude auf das gewiss zu erwartende, meint biblische Hoffnung. Und dann sagt er aber, wir nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Paulus, hast du noch alle? Denken wir vielleicht, wir rühmen uns doch nicht der Schwierigkeiten, die wir haben, oder? Paulus sagt doch, Gott nimmt uns in seine Schule. Er lässt Schwierigkeiten zu, die bewirken, dass wir erkennen, dass die eigene Kraft hundertprozentig nicht ausreicht. Das kann man in der Predigt oft genug gehört haben. Es geht nicht um deine Kraft im Christsein, sondern es ist Jesus Christus durch den Heiligen Geist in dir. Um seine Kraft geht es, nicht um das, was du selbst zustande bringst. Das hörst du, das bist ganz begeistert, gehst heim und sagst, habe ich heute echt eine tolle Botschaft gehört. Christus in uns, so wie Paulus das im Kolosserbrief auch einmal sagt, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, also wenn etwas in unserem Leben Veränderung bringen kann und etwas vom Wesen und der Herrlichkeit Gottes in unserem Leben sichtbar werden soll, dann muss Jesus die Ursache sein. Jesus, er wohnt in mir, es geht nicht um die eigene Kraft. Wunderbar, Halleluja. Gehst du in den Alltag und am Montagmorgen kriegst du gleich von deinem Arbeitskollegen eine Breitseite, der ist schlecht gelaunt und sagt, was hast du da letzte Woche von Blödsinn gemacht? Ich kann den Käse jetzt wieder ausbaden da. Ne? Oder er sagt gar, na, warst du am Sonntag in deiner Kirche wieder, hast schön gebetet? Ja, und lacht mit seinen Kollegen über dich. Und jetzt wird es praktisch. Jetzt merkst du plötzlich, oh ja, Jesus hat gesagt, liebe deine Feinde, aber den könnte ich ja jetzt gerade schon wieder eine geben. Ja, aber wie ist das? Ja, bin ich überhaupt richtig Christ? Und wo ist jetzt die Liebe? Und wo ist jetzt Jesus in mir? Und plötzlich wird das sehr praktisch. Und man kann es sagen, man sagt es allgemein pädagogisch, learning by doing. Ja, man lernt am meisten, wenn man etwas tut. Nicht nur hört, das ist auch wichtig, das ist mal die erste Grundlage, aber erst wenn du es praktisch anwendest und erlebst, deshalb nimmt uns Gott in eine praktische Schule, in der du merkst, es ist tatsächlich nicht meine eigene Kraft, nicht mein Vorsatz, aber jetzt wird alles anders, da wird nichts anders. Nur Jesus bekommt es hin in deinem Leben und dass das diese schöne Theologie und wahre Theorie, dass die Praxis wird in deinem Leben, dazu gebraucht Gott auch das Leiden und die Not, die Engführung des Lebens, wo du nicht weiter weißt in eigener Kraft. Am Ende wird klar, Gott will dir nichts Böses damit. Er lässt es zu, damit du seine Kraft kennenlernst und damit sich eine ganz neue Perspektive für dein Christenleben eröffnet. Es ist wie in einem Training, das erste Mal machst du nach 100 Meter schlapp und wenn du da jeden Tag läufst und joggst, dann kommst du plötzlich einen Kilometer weit und plötzlich auch den Berg hoch. Also es geht nicht, falsch verstehe, nicht um die eigene Kraft, aber Gott mutet uns es immer wieder zu. Im Hebräerbrief, da heißt es in Kapitel 12, Vers 11, eine jede Erziehungsmaßnahme Gottes, wenn sie da ist, und da ging es auch damals um Christenverfolgung bei den Hebräerchristen, jedes Mal, wenn so etwas da ist, scheint uns das nicht Freude zu sein, sondern Traurigkeit. Hernach aber wirkt es bei denen, die darin geübt sind, Wiederholung, immer wieder Schwierigkeiten, wirkt es eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Also was hat das für Auswirkungen? Wir lernen konkret mit Gottes Kraft zu rechnen und sie zu erleben und es macht uns zu genießbaren Menschen, weil wir real in der Abhängigkeit von Jesus leben. Die Chancen des Leidens, die Verbindung zum Herrn wird tiefer und unser Leben wird real verändert. All das, was nicht wirklich Glaube, praktischer Glaube in unserem Leben ist, wird entlarvt und an die Oberfläche sozusagen gebracht. Das Bild des Leidens wird auch mit dem Ausschmelzen von Gold aus dem Erz verglichen im 1. Petrusbrief, da man euer Glaube als viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Silber und Gold, das durchs Feuer geläutert wird, heißt es da. Und wenn wir durchs Feuer des Leidens gehen, dann schwimmt plötzlich all das oben, was nicht Glaube ist. So geht es dann, wenn das Gold ausgeschmolzen wird, dann schwimmt plötzlich das Gestein, schwimmt oben als Schaum und wird abgeschöpft von dem, der das Gold ausschmelzt. Und dann kommt das Gold zum Vorschein. Und so soll es auch in unserem Leben sein. Alles, was nicht Glaube ist, wird damit entlarvt. Ich will es zum Abschluss bringen. Wenn wir das durchleben, können wir auch andere, wenn wir selbst gelitten haben, können wir andere ganz anders trösten. Ich habe das Thema schon angesprochen. Was auch geschieht, theologische, schwärmerische Sichtweisen werden in eine biblische Sicht korrigiert. Das hört sich ja super an, wenn du voll Heiligen Geistes bist, Na, dann erlebst du den Herrn in ganz, ganz besonderer Art und Weise, wenn du krank wirst, nur um gleich wieder gesund zu werden. Und du bist gesegnet und du schwebst sozusagen fast im Luftkissenboot-Prinzip durch die Unebenheiten des Alltags. All solche Dinge, die werden korrigiert, gesund korrigiert. Das Leiden gehört dazu und es bewirkt, dass auch solche Korrekturen dann stattfinden. Wir leben ewigkeitsorientiert und wir leben nicht in Realitätsflucht, sondern lernen unter Belastungen durch das Leben von Gottes Kraft unseren Weg zu gehen. Das waren die 8 Punkte in der letzten Folie noch einmal zusammengefasst. Die Leiden Christi, das Leiden um Christi willen, das Leiden im und am Fleisch, die Kraft, die das Leiden zu ertragen vermag, das Leiden der anderen, das unverständliche Leiden, das selbstverschuldete Leiden und die Chancen des Leidens. Und damit will ich zum Schluss kommen. Gott meint es gut. Er macht es gut. Und wenn du durch Leiden gehst, will ich das gar nicht so platt abtun. Es sind schwierige und schwere Dinge, die wirklich Tränen und vieles kosten können. Aber am Ende steht ganz fest, jetzt schon, wo du es vielleicht noch gar nicht siehst, Gott meint es hundertprozentig gut. Und aus der Ewigkeitsperspektive wirst du zurückschauen und sagen, Vater, wie gut hast du es gemacht. Voller Liebe warst du für mich. Und es kam für dein Reich und für mein Leben Gutes dabei heraus. Amen. Wollen wir noch beten? Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du selbst wirklich Mensch warst und dass du das Leiden, das in diesem Menschsein drinstecken kann, dass du es kennengelernt hast. Ja, bis zum letzten Blutstropfen hast du das kennengelernt und ausgekostet. Ich danke dir dafür, dass du uns verstehen kannst in unserem Leiden und dass du das, was durch Schuld in unser Leben an Leiden gekommen ist, dass du das durchbrochen hast am Kreuz von Golgatha, dass wir bei dir abladen dürfen, dass du unser Leben heil machst, wo Menschen heute verletzt sind, tief von der Sünde, von selbstverschuldendem Leiden. Da bitte ich dich, ermutige sie, sich zu dir zu flüchten und in deinen Armen Heilung für Leib und Seele zu erfahren. Segne du sie in besonderer Weise. Du weißt aber auch um die ungelösten Fragen, die in unserem Leben da sein können. Das Leiden an offenen Wunden, wo wir nicht wissen, warum ist das passiert. Ich bitte dich, dass wir unter deinem Kreuz zur Ruhe kommen können. In der Erkenntnis, dass du uns nichts Böses tun willst. Weil du deine Liebe so deutlich erwiesen hast, indem du dein eigenes Leben für uns in den Tod gegeben hast. Niemand hat größere Liebe, als dass er sein Leben für seine Freunde gibt. Du hast dein Leben für uns gegeben. Ich danke dir, dass du für uns bist, auch wenn alle unsere Gedanken und Folgerungen das Gegenteil vielleicht ausdrücken wollen. Die Wahrheit steht unter deinem Kreuz fest. Ich danke dir ganz herzlich. Jetzt haben wir heute viel gehört. Sortiere du das in uns und was nichts war, nimm du es weg. Ich danke dir für deinen Segen, für deine Gegenwart in unserem Leben. Amen.